Diese Woche ging es in den Nachrichten ganz viel um Spione aus Russland, die in Deutschland gesperrt haben sollen, und Spione aus China. Einer soll sogar der Assistent vom AfD-Spitzenkandidat bei der Europawahl gewesen sein, von Maximilian Krah. Aber wir haben uns so gefragt, was heißt denn das überhaupt? Was machen denn Spione im Jahr 2024? Gibt es wirklich mehr Spione aktuell oder achtet unser Geheimdienst da jetzt einfach mehr drauf, dass die ständig enttarnt werden? Und was bedeutet das eigentlich alles? Das schauen wir uns heute genauer an. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Außerdem geht's um das Streitthema Bürgergeld. Wir fragen eine Wirtschaftswissenschaftlerin, ob sich Arbeiten gerade eigentlich lohnt. Und wir sprechen über das TikTok-Verbot, das jetzt tatsächlich von Biden unterschrieben wurde.
Und wir müssen erstmal über das lustigste Ding der ganzen Woche reden, finde ich. Wir haben uns ja hier vor 2 Wochen am Ende kurz über die Abi-Prüfungen unterhalten, dass die jetzt anfangen und wie witzig es doch wäre, wenn wir mal durchanalysiert werden würden mit unserem Podcast und so weiter. Und tatsächlich ist es in diesem Jahr, also in dieser Woche, tatsächlich passiert. Nicht wir als Podcast, sondern Funk insgesamt kam im Deutsch-LK-Abi vor in mehreren Bundesländern, nämlich in NRW, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen. Da gab es eine Aufgabe, in der man einen langen Kommentar zum Journalismus im Medienwandel schreiben sollte, vor allem mit der Frage, was bedeutet dabei Unvoreingenommenheit? Und als Grundlage dazu gab es dann mehrere Texte, die man sich erstmal durchlesen musste und auf deren Grundlage man eben diesen Kommentar verfassen sollte. Und da kamen wir eben als Funk in mehreren dieser Texte vor. Auch das Y-Kollektiv kam zum Beispiel vor, also eines unserer Reportageformate, die früher bei Funk waren und so. Und das fand ich so lustig, dass wir jetzt offiziell prüfungsrelevant sind. Also, wir wollen euch nur vorwarnen, es kann sein, dass ihr irgendwann in eurem Leben bei einer sehr wichtigen Prüfung über diesen Podcast irgendwas schreiben müsst. Also passt besser gut auf und hört ganz bis zum Ende.
Jetzt übertreiben wir nicht. Aber ich finde es auch echt cool, weil, also ich habe auch Deutsch LK gehabt und ich habe es auch echt geliebt, aber wir haben halt nur über Bücher geredet und überhaupt nicht über Journalismus. Deswegen finde ich es voll schön, dass es jetzt auch um andere Textformen geht und Medien und so.
Abi 2024 ist cooler geworden, habe ich das Gefühl. Ja, und ich fand es auch süß, weil uns viele bei Insta geschrieben haben, welche Funksformate sie dann in der Prüfung genannt haben, als sie die Fragen beantwortet haben. Das fand ich irgendwie alles sehr wholesome. Ich habe damit meinen Donnerstagabend verbracht, diese Insta-Stories bei uns zu machen und dann ganz viele Antworten dazu zu lesen. Damit starten wir jetzt aber in die Folge rein und gucken mal, welche Insta-Posts bei der Tagesschau am meisten Interaktionen hatten, also was so die relevanten Themen der Woche waren.
Was wäre eine Woche ohne Cannabis-Posts in den Top 5?
Yay.
Am Samstag war erster 420-Day seit der Teillegalisierung. 420 ist ja ein Code für Cannabis und 420 ist in den USA auch die Schreibweise für den 20.04., also den letzten Samstag. Und den haben rund 4.000 Menschen am Brandenburger Tor in Berlin mit einem sogenannten Smoke-In gefeiert. Das heißt, die haben einfach alle einen zusammen geraucht. Ganz kurz noch zu der Zahl. Falls es jemanden gibt, der uns hört, der nicht weiß, was das bedeutet. Es gibt verschiedene Legenden dazu. Die bekannteste besagt, dass es in den 70ern in Kalifornien eine Highschool gab, wo sich die SchülerInnen immer um 4.20 Uhr nach Schulschluss getroffen haben, um zusammen zu kiffen. Und daraus soll dieser Code entstanden sein.
Wir machen weiter mit Sahara-Staub über Griechenland. Ich habe das Gefühl, das ist das Jahr des Sahara-Staubs irgendwie. Die Tagesschau hat dazu eine Slideshow gemacht und es sieht wirklich wie eine Apokalypse aus. Also Athen ist komplett in dunkelgelbem Staub getaucht. Der wurde von Südwinden vor allem nach Athen und Thessaloniki getragen. Dieser Sahara-Staub hat es an Ostern ja auch bis nach Deutschland geschafft. In Griechenland passiert das wohl öfter, aber wurde jetzt durch einen extrem warmen Frühling noch verstärkt. Außerdem sorgt der Staub leider für Atemprobleme bei vielen Menschen.
Und für Platz 3 müssen wir ganz kurz den Hinweis aussprechen, dass es in den nächsten 2 Minuten um sexuelle Gewalt geht. Also skippt das gerne. Es geht um einen ziemlich gruseligen TikTok-Trend, und zwar den National Rape Day. Der soll laut einem angeblichen TikTok von 2021 am 24. April sein. Das Video, das existiert eigentlich nicht mehr. Aber darin soll laut mehrerer internationaler Faktenchecks behauptet worden sein, dass es an dem Tag, also am 24. April, nicht strafbar sei, Frauen und Mädchen zu belästigen. Und diese Fake News, die hält sich einfach immer noch richtig hartnäckig auf TikTok und wird seitdem im April auch immer wieder so voll verbreitet. Und ja, dieses Jahr gab es dann eben auch eine Reaktion aus der Politik. Also die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wunsch hat im Vorfeld einen Brief an Berliner Schulen geschrieben und hat die Lehrkräfte vor dem Tag gewarnt und dazu aufgerufen, bei dem Thema besonders wachsam zu sein. Aber Stand jetzt gibt es zum Glück keine Meldungen dazu, dass an dem Tag tatsächlich Übergriffe passiert sind. Es hat aber trotzdem für mega viel Verunsicherung an den Schulen gesorgt.
Das ist wie dieser Film The Purge, oder? Mhm, so das Vorbild wahrscheinlich.
Habe ich auch komischerweise dran gedacht.
Auf Platz 4 ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu sehen, wie er Fleisch von einem Dönerspieß schneidet. Das war der Auftakt von einem dreitägigen Türkei-Besuch und den 60 Kilogramm Tiefkühl-Dönerspieß hat er sogar selbst aus Deutschland im Flugzeug mitgebracht. Der Döner soll ein Symbol für die Lebensleistung von deutsch-türkischen MigrantInnen sein, die er damit würdigen will, sagt er. Mit dabei war auch Arif Kehle, ein Dönerimbissbetreiber in dritter Generation aus Berlin. Und es waren noch weitere Gäste als Beispiel für deutsch-türkische Migrationsgeschichte mit dabei.
Er ist nicht nur zum Dönerschneiden in die Türkei geflogen, sondern er hat auch noch die Region besucht, in der es vergangenes Jahr das heftige Erdbeben gegeben hat. Außerdem hat er mit verschiedenen PolitikerInnen und dem Präsidenten Erdogan gesprochen. Was die deutsch-türkischen Beziehungen angeht, ist es nämlich gerade ein bisschen schwierig. Deutschland ist ja solidarisch mit Israel und stuft die Hamas als Terrorgruppe ein, aber Erdogan nennt die Hamas eine Befreiungsorganisation und unterstützt sie.
Ja, es ist also sehr unterschiedliche Vorstellungen. Unter dem Post ging es aber um eine ganz andere Frage, nämlich wie gut das Dönerspieß-Symbol gelungen ist. In den Top-Kommentaren sind viele Stimmen, die finden, dass das einfach nur Klischees bestätigt, weil Deutsch-TürkInnen nicht nur Dönerbudenbesitzer seien. Man würde ja jetzt auch nicht eine Pizza nach Italien bringen. Und ich glaube, PR-mäßig hat es ja auf jeden Fall gut für Steinmeier geklappt, wenn er damit in die Top-Posts gekommen ist und also viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich würde eben auch sagen, Leute, die türkischen Background haben, sind in Deutschland, weiß ich nicht, Minister. Die haben den Corona-Impfstoff erfunden. Die sind irgendwelche Top-Manager in irgendwelchen Konzernen. Und ja, sie betreiben auch manchmal Dönerbuden. Aber jetzt die Türkei einfach nur mit einem Döner zu verbinden, ist vielleicht für den obersten Mann im Staat, vor allem für sowas Repräsentatives, nicht das Allercoolste, auch wenn Döner natürlich lecker und gut ist.
Er hat ja, wie gesagt, auch einen Mann mitgebracht, der in der dritten Generation diesen Imbiss betreibt. Das zeigt ja auch nochmal, wie lange das eigentlich schon eher ist, dass türkische GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen sind. Und deswegen kam mir das auch so ein bisschen oft vor, das überhaupt jetzt noch zu thematisieren.
Ja, und dieses Argument, man bringt ja auch keine Pizza nach Italien. Ich meine, das ist ja voll weird. Stell dir vor, jemand kommt nach Deutschland und bringt uns so eine Brezel mit oder so. Keine Ahnung, ist doch bescheuert.
Oder ein Knödel. Knödel. Und wir machen weiter mit Platz 5. Die Punks wollen nämlich zurück nach Westerland. Also um genau zu sein, die Gruppe Aktion Sylt will diesen Sommer zum dritten Mal unter dem Motto Sylt für alle für soziale Gerechtigkeit protestieren. 2022 gab es ja das erste Protestcamp auf Sylt. Damals sind viele mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt angereist. Und das hat man auf der Luxusinsel natürlich überhaupt nicht so gerne gesehen. Laut der Landkreissprecherin gibt es aber auch dieses Jahr keine rechtlichen Gründe, das Protestcamp zu verbieten.
Wir schließen mal die Tagesschau-Pause ab und schauen auf die anderen News, die auch wichtig sind und vielleicht sogar noch wichtiger. Sag mal, Berit, was hast du für Bilder im Kopf, wenn ich das Wort Spion sage?
Eigentlich vor allem an Outfits. So Trenchcoats, schwarze Hüte, eventuell auch eine Zeitung mit Löchern drin.
Oh, eine Zeitung mit Löchern, das finde ich so schön, wenn es wirklich real wäre. In meinem Kopf, ich habe es so überlegt diese Woche, in meinem Kopf sind das halt so Schwarz-Weiß-Aufnahmen irgendwo aus dem Kalten Krieg oder so. Aber es ist gar nicht mehr so nur aus der Vergangenheit. Dieses Thema ist ja diese Woche wieder komplett da, habe ich das Gefühl. Und zwar direkt auf mehreren Ebenen. Genauer gesagt wurden seit letztem Donnerstag 6 Personen in Deutschland wegen Spionageverdacht festgenommen. Und wenn ihr das auch mitgekriegt habt, aber jetzt nicht so richtig wisst, wie ihr das einordnen sollt, dann schauen wir uns das jetzt mal genauer an.
Also, letzte Woche Donnerstag wurden 2 deutsch-russische Männer festgenommen. Die werden verdächtigt, im Auftrag von Russland Anschläge in Deutschland geplant zu haben. Also konkret sollen sie vorgehabt haben, die Bahninfrastruktur zu sabotieren. Und dadurch wollten sie dann offenbar verhindern, dass zum Beispiel Waffen aus Deutschland in die Ukraine gebracht werden. Dann Anfang der Woche 3 Deutsche, und zwar ein Ehepaar und noch ein weiterer Mann. Denen wirft die Generalbundesanwaltschaft jetzt vor, eine Firma gegründet zu haben, um damit Informationen an China weiterzugeben. Es ging dabei vor allem um Militär. militärische Technologien, zum Beispiel Softwares für Raketen- und Marschflugkörper. Und dann die dritte Festnahme am Mittwoch, und zwar ein Mitarbeiter vom AfD-Politiker Maximilian Krah. Einmal ganz kurz zu Krah, der ist ja Spitzenkandidat der AfD bei den Europawahlen im Juni und steht auch gerade noch wegen möglicher Nähe zu Russland in der Kritik. Und Krahs Mitarbeiter, dem wird jetzt vorgeworfen, für den chinesischen Geheimdienst zu arbeiten. Er soll dabei wichtige Unterlagen aus dem EU-Parlament an China weitergegeben haben. Außerdem soll er chinesische Oppositionelle in Deutschland ausspioniert haben. Also so viel erstmal zu den drei einzelnen Fällen.
Genau, es geht dann bei Krah vor allem auch um die Nähe zu China. Es ist jetzt nicht so, dass er selber spioniert haben soll, sondern eben dieser Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, wichtig, dass ihm selber da in dem Fall nichts vorgeworfen wird. Soweit konnte man das auf den ganzen News-Webseiten sehen, aber wir brauchen, glaube ich, nochmal alle ein bisschen mehr Einordnung, was das da mit der Spionage überhaupt ist. Und die kriegen wir vom ARD-Terrorismus- und Geheimdienstexperten Michael Götschenberg. Hi Michael.
Ja, hallo.
Hallo.
Für mich kommt das Thema, ehrlich gesagt, so ein bisschen überraschend irgendwie. Kannst du am Anfang vielleicht ganz basic mal erklären, wie sieht der Job eines Spions heutzutage aus? Also wir haben gerade schon gesagt, dass wir immer noch so ein bisschen das Bild von Leuten mit der Zeitung mit Gucklöchern haben, aber das ist ja vermutlich nicht so ganz richtig.
Nee, das ist nicht so ganz richtig, aber es kommt natürlich sehr darauf an, um was für eine Art von Spion es sich handelt. Also ist das ein professioneller Spion, der für einen Geheimdienst arbeitet, im Sinne von angestellt ist bei diesem Geheimdienst? Oder ist das jemand, der von diesem Geheimdienst als Quelle bezahlt wird und Informationen liefert und in dem Sinne natürlich auch ein Spion ist? Und wenn wir uns anschauen, welche Personen hier in Deutschland in den vergangenen Monaten festgenommen worden sind, dann haben wir es vor allem auch mit dieser letzteren Kategorie zu tun. Also Leute, die hier unterwegs sind und einem ausländischen Geheimdienst Informationen liefern.
Das Thema ist ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten oder gerade auch in der letzten Woche so besonders präsent geworden. Gibt es wieder mehr Spionage zwischen den Ländern oder haben wir da früher einfach nicht so genau hingeguckt oder nicht so viel drüber berichtet?
Also schon auffällig, dass gerade eine ganze Menge Spione enttarnt werden und festgenommen werden. Ich habe so den Eindruck, dass das auch damit zu tun hat, dass man ein bisschen besser darin geworden ist, die Leute zu entdecken. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass aktuell wieder sehr viel spioniert wird. Es gibt immer den Vergleich, dass es jetzt im Prinzip genauso krass ist wie damals zu Zeiten des Kalten Krieges, als sich hier der Ostblock und die westliche Welt gegenüberstanden und sich mit Spionen penetriert haben, sozusagen. Und der Vergleich geht eben dahin, dass es jetzt mittlerweile eben wieder so ist, vor allem wenn wir über Länder wie Russland und China reden. Und tatsächlich sind das ja auch die Fälle, die so in der jüngeren Vergangenheit besonders häufig aufgetreten sind.
Was bedeutet das denn jetzt für uns hier in Deutschland und für unsere Sicherheit?
Naja, das bedeutet zunächst mal, dass all das stattfindet weiterhin und eben auch mehr stattfindet möglicherweise als noch vor ein paar Jahren, was es eigentlich immer schon gegeben hat, dass Leute halt hier unterwegs sind, die Informationen beschaffen für einen fremden Geheimdienst und das eben aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also wenn man sich anschaut, was interessiert die Russen, was interessiert die Chinesen, dann sind das zum Teil sehr unterschiedliche Dinge und auch die Vorgehensweise ist eine ganz andere. Aber es heißt natürlich auch, dass daran deutlich wird, dass es schon eine echte Bedrohung gibt. Und wenn wir uns anschauen, was die Russen so machen, dann hat das sehr viel auch mit dem Krieg gegen die Ukraine zu tun. Und da erkennt man eben auch so diese Versuche, diesen Krieg ein Stück weit nach Deutschland hineinzutragen. Und das ist natürlich bedrückend.
Wir müssen, glaube ich, einmal einordnen. China streitet die Spionagevorwürfe ab. Auch Russland bzw. die Botschaft der Russischen Föderation hat auf X die Vorwürfe zurückgewiesen. China hat jetzt sogar die deutsche Botschafterin einbestellt, was ja so als Affront gilt. Aber welche Interessen könnten denn Russland und China in diesen Fällen verfolgen?
Ja, grundsätzlich ist das so das Standardprogramm, dass insbesondere diese beiden Länder immer bestreiten, dass es das tatsächlich gibt. Das ist auch völlig egal, was man an Beweisen vorlegt. Aber grundsätzlich, wenn wir uns jetzt anschauen, was wir im Fall Russland zuletzt gehabt haben, da geht es ja darum, dass zwei Männer hier festgenommen wurden, die in Verdacht stehen, dass sie Sabotageoperationen geplant haben könnten in Deutschland. Und da bleibt einem schon so ein bisschen die Spucke weg, weil das ist ja ganz was anderes als Informationen beschaffen, beispielsweise über Kriegsgerät oder politische Informationen, sondern dass die tatsächlich den Plan gehabt haben sollen, hier sogenannte kritische Infrastruktur anzugreifen, die irgendetwas eben auch zu tun hat mit der deutschen militärischen Unterstützung für die Ukraine. Und wenn das wirklich sich bewahrheitet, dann würde das tatsächlich bedeuten, dass Russland versucht, durch solche Angriffe, wenn man sie denn tatsächlich gemacht hätte, Deutschland sehr unmittelbar auch in diesen Krieg hineinzuziehen. Und das ist natürlich ein Szenario, das einen schon wirklich auch Sorgen machen kann.
Und was will China?
Naja, China ist anders unterwegs. Die Chinesen, die denken meist sehr langfristig, die haben ja das Ziel, dass sie weltweit die Nummer eins werden sollen, und zwar wirtschaftlich wie militärisch. Die interessieren sich vor allem für Hochtechnologie aus Deutschland, also Stichwort Wirtschaftsspionage. Da wird alles abgegriffen, was irgend geht, und das machen sie auf ganz unterschiedliche Weise. Und die interessieren sich natürlich auch dafür, was Deutschland politisch will, was die EU politisch will. Und dementsprechend gibt es auch Spionage in dem Bereich, aber die Vorgehensweise ist eine ganz andere als bei den Russen. Die Russen sind häufig sehr hemdsärmlich und auch brachial in ihren Methoden. Und die Chinesen sind da wesentlich diskreter und denken in viel längeren Zeiträumen.
Wollen diese Länder auch Einfluss auf die Politik in Deutschland oder Europa nehmen? Oder ist es dann was anderes als Spionage?
Also Einflussoperationen gibt es natürlich auch. Das hat häufig auch so einen geheimdienstlichen Hintergrund. Also wenn wir uns zum Beispiel Fake-News-Kampagnen anschauen, dann sind das auch Operationen, die sich Geheimdienste ausdenken. Das spielt eine große Rolle, klar. Stimmungsmache, die öffentliche Meinung beeinflussen. Social Media ist da sozusagen das Tor, durch das man das idealerweise machen kann. Und das ist natürlich etwas, was insbesondere Russland auch betreibt. Aber das unterscheidet sich natürlich schon von dem, was wir jetzt mit der Tätigkeit von Spionen verbinden.
Der eine Mann, der jetzt eben festgenommen wurde, war ja ein enger Mitarbeiter von einem prominenten AfD-Politiker, nämlich Maximilian Krah. Der ist sogar im Vorstand von der AfD. Wie reagiert er denn jetzt darauf? Kann man irgendwas sagen dazu, was jetzt da gerade die Rolle von der AfD ist?
Naja, man merkt schon, dass Maximilian Krah sich jetzt bemüht, da möglichst schnell Abstand herzustellen zu der Person. Die Vorwürfe, die stehen jetzt erstmal im Raum. Ob sich das dann am Ende beweisen lässt, muss man sehen, ob das für eine Verurteilung reicht. Aber so diese Bemerkung, sollte sich das bewahrheiten, dann wird er sofort entlassen. Klar, die AfD-Spitze fand ich schon interessanter, dass die sehr zurückhaltend mittlerweile sind, fanden das höchst besorgniserregend, aber auch da, man müsste ja abwarten, was bei den Ermittlungen jetzt herauskommt, aber die sind natürlich in der Situation, dass über Maximilian Krah im Moment so ziemlich jede Woche irgendwelche neuen Vorwürfe bekannt werden und die natürlich selber auch nicht wissen, was da nächste Woche möglicherweise noch kommt und auch da erkennbar vorsichtiger geworden sind in der Unterstützung, die sie ihm geben. Und hinzu kommt, dass man natürlich sich jetzt auch nochmal genauer anschauen wird, wie steht es eigentlich mit den China-Aktivitäten und Beziehungen von Maximilian Krah selbst. Auch da gab es schon einiges an Berichterstattung im vergangenen Jahr und das wird sicherlich jetzt auch nochmal mit einer anderen Brille betrachtet werden.
Ich würde ganz gerne nochmal aufs allgemeine Thema Spionage zurückkommen. Und zwar habe ich mich gefragt, wie ist es denn eigentlich andersrum? Hat Deutschland auch Spione in der Welt?
Ja, klar. Das will ich doch hoffen. Ja, also nein, das ist schon so, dass natürlich auch Deutschland, und da reden wir jetzt vor allem über den Bundesnachrichtendienst, den BND als Auslandsnachrichtendienst, eigene Geheimdienstquellen hat, also Personen in anderen Ländern, die dafür bezahlt werden, dass sie Informationen liefern. Dann gibt es Personen, die offiziell als Geheimdienstmitarbeiter in anderen Ländern angemeldet sind. Das sind die sogenannten Residenten. Die sorgen dann auch dafür, dass die sind dann auch so die Ansprechstelle für den Geheimdienst in dem jeweiligen Land, wenn man mal vom BND irgendwas will. Und dann gibt es natürlich noch die Personen, die mit einer sogenannten Legende unterwegs sind. Das heißt, die verheimlichen, dass sie in Wahrheit für den BND arbeiten und die dann eben für irgendeine Operation des BND dann in anderen Ländern unterwegs sind. Klar gibt's das.
Wir haben ja eine junge Zielgruppe, junge Menschen, die vielleicht auch noch überlegen, was sie vielleicht beruflich machen wollen. Das haben wir uns natürlich direkt mal zur Mission gesetzt, auch die Frage zu beantworten, ob es eine gute Idee ist, für Deutschland einen Spion zu arbeiten. Und wir haben deswegen mal beim Bundesnachrichtendienst angefragt, wie das denn geht. Wie wird man in Deutschland Spion? Und du kannst uns gleich nochmal einordnen, ob das denn auch wirklich eine gute Idee ist. Aber erstmal hören wir uns die Antwort vom BND an.
Wer für den BND arbeitet, dient Deutschlands Sicherheit auf gesetzlicher Grundlage und im Interesse der Öffentlichkeit. Denn Nachrichtendienste in einer Demokratie erfüllen gänzlich andere Aufgaben als Geheimdienste in totalitären Staaten. Das muss man immer und immer wieder betonen. Der BND ist ein geheim arbeitender Nachrichtendienst. Der kümmert sich um die Lage in Krisengebieten, um internationalen Drogenhandel oder auch Bedrohungen aus dem Cyberraum. Der BND sucht fortlaufend sehr unterschiedlich qualifiziertes Fachpersonal. Dabei stehen natürlich IT-Fachkräfte im Fokus. Und gerade diese Berufsgruppe ist stark umworben, hat vielfältige Optionen für einen beruflichen Einstieg. Die Wege in den BND, um Spion zu werden, wenn man so will, sind vielfältig. Man kann nach der Schule beim BND eine Ausbildung beginnen, man kann beim BND ein duales Studium absolvieren oder mit abgeschlossener Berufsausbildung oder einem erfolgreich absolvierten Studium direkt beim BND anfangen.
Man hört vielleicht, dass das ein Pressesprecher ist, so positiv, wie er alles formuliert. Aber kann man das so sagen? Also wäre das denn wirklich ein guter Job oder ist es nicht auch super gefährlich?
Ich würde sagen, es ist bestimmt oder es kann ein spannender Job sein, ja. Aber es hat auch viele Nachteile. Das muss man ganz klar sagen. Wer für einen Geheimdienst oder für einen Nachrichtendienst, wie es korrekterweise in Deutschland heißen müsste, arbeitet, der darf wenig darüber reden, was er macht. Das ist ein Job, der, glaube ich, auch ein Stück weit einsam macht. Mhm. Und wer gerne über seine Arbeit redet und auch gerne Anerkennung für seine Arbeit bekommt, der ist vielleicht bei so einem Nachrichtendienst nicht ganz so gut aufgehoben. Also das muss man sich schon gut überlegen, aber dass das ein spannender Job sein kann, da habe ich gar keinen Zweifel.
Alles klar, vielen Dank, Michael Götschenberg.
Dankeschön.
Gerne.
Junge Menschen in Deutschland rücken offenbar immer weiter nach rechts. Fast ein Viertel der unter 30-Jährigen würde AfD wählen. Zu dem Ergebnis kommt die neue Studie Jugend in Deutschland. Über die haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Die wird seit 2020 jedes Jahr von zwei Jugendforschern und einem Politikwissenschaftler durchgeführt. Und dafür wurden wieder ca. 2000 Leute zwischen 14 und 29 Jahren befragt, was so ihre größten Sorgen sind, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind und welche Partei sie wählen würden, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Und die Umfrage, die ist übrigens auch repräsentativ. Also die Leute wurden so ausgewählt, dass sie ungefähr den Durchschnitt der jungen Menschen in Deutschland widerspiegeln.
Und da ist die AfD mit 22% zum ersten Mal jetzt stärkste Partei geworden. Danach kommen die Union mit 20%. Beide sind ziemlich aufgestiegen in den letzten Jahren. In den letzten zwei Jahren massiv verloren, haben dagegen die Grünen mit aktuell 18%, bei denen sie stehen. Kurze Erinnerung, bei den letzten Bundestagswahlen vor drei Jahren hat es eben noch ganz anders ausgesehen. Da hatten junge Menschen vor allem eben die Grünen gewählt und aber auch die FDP. An die AfD gingen nur 9%, also weniger als die Hälfte.
Die Studie, die liefert auch ein paar Erklärungsansätze. Die Befragten, die machen sich nämlich um ganz andere Themen Sorgen als noch vor ein paar Jahren, als es zum Beispiel noch viel um Corona oder den Klimawandel ging. Jetzt sind es aber wohl vor allem finanzielle Sorgen, also die Inflation, der Krieg in Europa und Nahost, teurer Wohnraum und auch das Thema Altersarmut. Und gleichzeitig sind sie aber auch noch unzufriedener mit der Politik in Deutschland und noch pessimistischer, was die eigene Zukunft angeht. Und das spielt laut den Studienautoren besonders der AfD eben in die Karten.
Genau, die jungen Menschen wurden dann auch nach den Gründen für ihre Wahl nochmal ganz dezidiert gefragt. Einige der Befragten würden die Partei aus Protest wählen, sagen sie. Sie wollten ein Zeichen gegen die Ampelregierung setzen. Andere sagen, es ist aus Überzeugung, vor allem weil sie sich wünschen, dass weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen. Davon würden sie sich auch eine Verbesserung ihrer eigenen Situation erhoffen, beispielsweise einen entspannteren Wohnungsmarkt.
Ja, und noch ein letzter großer und wichtiger Punkt ist natürlich, darüber haben wir auch hier schon gesprochen, Die AfD ist auf Social Media einfach wesentlich präsenter und erfolgreicher als alle anderen deutschen Parteien. Also auf TikTok zum Beispiel sind 4 der 5 erfolgreichsten PolitikerInnen in Deutschland von der AfD. Und die meisten Befragten, die informieren sich eben auch nur über Social Media und nehmen dementsprechend natürlich auch viel mehr AfD-Content wahr. Und die anderen Parteien sind da bisher wirklich praktisch keine Konkurrenz. Das ist laut den Forschern halt eben auch nochmal ein super wichtiger Grund, warum sie jetzt gerade bei jungen Menschen so beliebt ist.
Wobei ich auch sagen muss, es ist eben nicht nur TikTok. Und ich finde es dann auch wieder, ich hatte so in den letzten Wochen das Gefühl, dass ganz viele Medien plötzlich dieses Thema so aufgenommen haben, dass TikTok und der Podcast Hoss und Hopf und was weiß ich, so sind dann so die Schuldigen. Und ja, die haben safe eine Mitschuld. Aber ich finde, man muss auch trotzdem klar sagen, die Jugend hat einfach gerade wirklich schlechtere Bedingungen oder schlechte Bedingungen. Und zumindest das Gefühl ist da sehr groß, dass sie eben so ein bisschen hinten runterfallen. So auch in der öffentlichen Debatte wird es ja immer so ein bisschen an den Rand gerückt. Lieber dann gesagt, dass die jungen Leute alle faul sind und alle nicht mehr arbeiten wollen und so weiter. Und ich glaube schon, dass man auch einfach mal die Sorgen von jungen Menschen wirklich ernst nehmen sollte. Ich meine, junge Leute werden gerade schlechter gestellt bei der Rentenreform. Dazu hat unser Format, die da oben, auch ein ganzes 20-minütiges Video gemacht. Wohnungspreise sind gerade so hoch, dass man sich das kaum leisten kann, wenn man gerade frisch ausziehen will. Leute mit einer Ausbildung müssen nebenbei arbeiten. Natürlich wurde das immer nicht gut bezahlt, so eine Ausbildung. Aber das ist schon krass, wenn man halt neben einer Vollzeitausbildung auch nochmal weiter arbeiten muss. Und das dann halt mit schlechter Bezahlung und Strukturen, die teilweise im 20. Jahrhundert hängen geblieben sind. Uns hat heute erst jemand geschrieben auf Instagram, der meinte, der TÜV gibt wegen Fachkräftemangel gerade keine Führerscheinprüfungstermine in Berlin mehr raus und der wartet halt seit Monaten und braucht halt einen Führerschein für einen Job und so weiter. Und so, ich glaube, dann macht sich halt irgendwann so dieses Gefühl einfach breit, dass es immer alles ein bisschen schlechter wird, gerade eben gar nicht mehr dieses Aufstiegsversprechen, dass es irgendwann alles besser wird oder so, sondern dass es einfach alles langsam so zerfällt und die jungen Leute sich, glaube ich, auch einfach null gesehen fühlen und dahinter lauern dann natürlich immer noch der Krieg und die Klimakrise und so und psychische Probleme werden größer, wahrscheinlich auch ein bisschen wegen Social Media und so, also das ist alles so ein riesen Konglomerat an Themen, wo wirklich einfach mal eine Lösung gefunden werden sollte, meiner Meinung nach, und da habe ich das Gefühl, dass in der öffentlichen Debatte einfach wenig über junge Leute gesprochen wird und das finde ich halt sehr schade und das wollte ich einfach mal loswerden und damit will ich auf keinen Fall sagen, das nochmal zum Abschluss, dass es wahrscheinlich die Situation in irgendeiner Weise besser macht, wenn man eine in Teilen gesichert rechtsextreme Partei wählt, aber ja, wir haben es ja gesagt, so in dieser Studie kommt eben auch raus, dass viele das aus Protest machen und zumindest so ein bisschen kann ich das verstehen und ich glaube zumindest, dass man da als Politik auch gegen angehen sollte, dass Leute überhaupt so frustriert werden von der aktuellen Situation.
Ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist jetzt überrascht zu tun und zu sagen, ja, wir wissen überhaupt nicht, wo das herkommt. Weil es gibt einfach so viele Gründe, die auch schon lange da sind und die sich einfach über die Jahre immer weiter verschleppt haben. Und ich glaube, es gibt voll viele Punkte, an denen man ansetzen könnte. Jetzt egal für welche Partei, aber einfach so, dass junge Leute einfach zufriedener sind und weniger pessimistisch in ihre eigene Zukunft schauen müssen.
Voll. Aber das ist halt auch nur das, was bei uns so ankommt. Schreibt uns wirklich, wirklich gerne, wie so eure Sicht auf die ganze Nummer ist. Und welche Themen vielleicht auch euch gerade am meisten stören oder wo wir vielleicht auch nochmal mehr Fokus drauf setzen sollen, weil wir können natürlich auch immer nur das sehen, ja, über das andere berichten oder von dem wir selber mitkriegen, dass es gerade große Themen sind. Deswegen hilft uns sowas immer voll.
Wir bleiben nochmal beim Thema TikTok. Die US-Regierung hat TikTok nämlich jetzt ein Ultimatum gestellt. Entweder der chinesische Mutterkonzern von TikTok, also ByteDance, der schafft es, in 270 Tagen die amerikanische Version von TikTok zu verkaufen, oder TikTok wird in den USA verboten. Das haben das US-Repräsentantenhaus und der US-Kongress entschieden und Präsident Joe Biden hat diesen Mittwoch jetzt das Gesetz auch unterschrieben.
Genau, das ging jetzt am Ende doch relativ schnell. Die USA haben ja schon länger Sorgen vor dem chinesischen Einfluss durch TikTok. Grob gesagt geht es um zwei riesengroße Sorgen. Nummer eins ist, dass die Daten von den Leuten aus den USA nach China fließen könnten und das vielleicht sogar bis zur chinesischen Regierung. Man muss aber auch sagen, dafür gibt es keine richtigen Beweise bisher und TikTok selbst sagt, wir speichern unsere Daten in den USA und die fließen eben nicht nach China. Die andere große Sorge ist, dass TikTok zur Beeinflussung genutzt wird. Keiner weiß, wie der TikTok-Algorithmus funktioniert, aber theoretisch könnten natürlich bewusst Videos, die vielleicht einen bestimmten Frust auslösen gegen die Regierung oder die Demokratie als Ganzes, ein kleines bisschen stärker ausgespielt werden als andere Videos und die Konsequenzen, wenn man immer mal ein bisschen mehr davon sieht, kann man einfach nicht absehen. Deswegen gab es schon mehrere Versuche, ByteDance zum Verkauf zu zwingen. Das hat aber bisher nie geklappt. Deswegen ist es jetzt ja eine ziemlich große Sache, dass das eben dieses Gesetz gibt.
ByteDance hat aber trotzdem schon angekündigt, sich juristisch dagegen zu wehren. Der CEO von TikTok, Shou Chu, hat das zum Beispiel im TikTok angekündigt. Er sagt, in den USA nutzen rund 170 Millionen Menschen die Plattform und TikTok wäre wichtig für die Meinungsfreiheit. Und Meinungsfreiheit ist in den USA ja ein super wichtiges Thema und ist auch sehr stark in der Verfassung verankert. Aber es gibt natürlich auch noch wirtschaftliche Aspekte. TikTok würde auch richtig vielen kleinen Unternehmen helfen, KundInnen zu finden. Und das sind jetzt so seine Gründe dafür, warum es nicht verboten werden sollte. Tatsächlich stehen die Chancen für TikTok aber wohl auch nicht so schlecht, weil es gab ja, wie gesagt, schon mehrere Versuche, das zu verbieten. In Montana zum Beispiel gab es einen Verbotsversuch, der gerichtlich blockiert wurde, und auch Trump ist vor Gericht schon zweimal damit gescheitert. Die 270-Tage-Frist endet dann am 19. Januar 2025, also einen Tag vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten. Wenn jetzt aber ByteDance wirklich klagen sollte, dann würde sowieso nochmal dieser Countdown pausieren. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass schon der neue US-Präsident im Amt ist, wenn der Countdown ausläuft. Und sollte Donald Trump gewinnen und die Zeit ist dann eben noch nicht abgelaufen, dann könnte er das Verbot dann auch noch stoppen. Also Trump hat zwar, wie gesagt, in seiner letzten Amtszeit selbst versucht, TikTok zu verbieten, aber zuletzt hat er sich auf seiner Plattform Truth Social gegen ein Verbot ausgesprochen, weil er hat nämlich jetzt was Neues auf dem Kicker. Facebook soll nämlich dann nicht zu viel Macht bekommen und Mark Zuckerberg mag er auch nicht.
Eine Frage, die bei dem ganzen Ding sowieso noch im Raum steht, ist, wer soll denn das überhaupt kaufen? Weil es ist gar nicht so klar, wie viel TikTok überhaupt wert ist. Sowas legt sich ja am Markt fest und bisher gibt es ja niemanden, der da ein Angebot gemacht hat. Aber man schätzt so, dass es ein Verkaufspreis von ungefähr 100 Milliarden Dollar sein könnte. Und bei so einem Preis kommen natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viele Unternehmen in Frage. Das könnten ja eigentlich nur die US-Tech-Firmen sein, wie Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple und Meta. Die haben aber ja ohnehin schon so viel Macht auf dem Social-Media-Markt, dass das dann kartellmäßig gar nicht klar gehen würde, wenn die jetzt noch TikTok dazu kaufen würden. Und ja, wenn sehr reiche Privatpersonen eine Social-Media-Plattform kaufen würde, besteht dann auch wieder die große Gefahr, dass die politischen Einfluss nehmen könnten. Das hat man ja zum Beispiel an Elon Musk bei X gesehen. Es ist also alles ziemlich kompliziert und man weiß jetzt noch nicht so genau, wie es weitergeht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt nächste Woche oder so TikTok weg ist aus den USA.
Ja, also selbst wenn das Gesetz jetzt unterschrieben ist, kann es trotzdem noch über ein Jahr dauern, bis wirklich klar ist, was dann mit der Plattform im Endeffekt passieren wird.
Glaubst du, in Deutschland wird irgendwann TikTok verboten?
Also ich kann mir vorstellen, dass wenn es in den USA verboten wird, dass das dann so ein Präzedenzfall ist, wo dann vielleicht andere Länder irgendwann noch mitmachen. Aber ich glaube, wenn, dann auch eher erstmal EU als Deutschland.
Als ich dies die ersten Male gehört habe, dachte ich so, das wird ja niemals passieren und wie soll das denn gehen und so. Mittlerweile denke ich auch so, selbst wenn es passieren würde, es würde sich ja wahrscheinlich einfach aufteilen, oder? Also so,
ja,
was jetzt
TikTok
ist. Die anderen
Plattformen sind ja da.
Genau, Hochkant-Videos gibt es auch bei allen anderen. Das heißt, wenn es nicht mehr TikTok gibt, dann verlagert sich das halt auf YouTube Shorts, Instagram Reels, Snapchat, wie heißt es bei Snapchat, keine Ahnung. Und deswegen glaube ich, ja, wäre es schon ein krasser Einschnitt, aber ich könnte es mir irgendwie fast vorstellen, auch wenn ich ganz sicher bin, dass es noch mehrere Jahre dauern würde. Ein Thema beherrscht gerade die politische Diskussion wie kaum ein anderes, und zwar über Wochen und Monate schon, nämlich das Thema Bürgergeld. Ist es zu hoch? Muss es mehr Strafen geben, damit mehr Leute arbeiten gehen? Zumindest die CDU-CSU sagt, das Bürgergeld setzt die falschen Anreize. Und auch in der Ampelregierung selbst hat das Ganze mal wieder für Streit gesorgt. Die FDP sieht das Bürgergeld nämlich selbst jetzt auch sehr kritisch.
Ja, Bundesfinanzminister Christian Lindner hat dazu am Montag gesagt, Zitat, wer angebotene Arbeit ablehnt und lieber eine Solidarleistung bezieht, das ist doch nicht im Interesse der arbeitenden Bevölkerung. Also, es geht um die Frage, wie die Politik mit Menschen umgeht, die Bürgergeld vom Staat bekommen, obwohl sie eigentlich arbeiten könnten. Und die FDP fordert jetzt schärfere Regeln. Also ihr Vorschlag ist, Personen, die einen Job ablehnen, sollen knapp ein Drittel weniger Bürgergeld bekommen. Und zwar ab sofort. Bisher waren so Kürzungen zwar auch möglich, aber nur schrittweise. Aktuell bekommt eine alleinstehende Person 563 Euro im Monat plus dann eben noch Miete und Heizkosten.
Genau, diese Forderung der FDP, das ist Teil von einem 12-Punkte-Plan, den die Partei am Montag vorgestellt hat, um die Wirtschaft anzukurbeln. Mit dabei sind unter anderem auch noch mehr Kürzungen im sozialen Bereich, zum Beispiel auch bei der Rente. Über diesen 12-Punkte-Plan wollen wir jetzt nicht weiter sprechen, weil noch gar nicht ganz klar ist, was damit passiert. Wahrscheinlich ist es eher so ein Parteitagsmanöver gewesen, weil die jetzt am Wochenende sich alle treffen und dann ist es immer ganz smart, einmal kurz alle Punkte zu nennen, die man vielleicht noch lieber machen würde als die Kompromisse in der Koalition. Aber es wurde auf jeden Fall ja in dem Zusammenhang eben jetzt viel über das Bürgergeld diskutiert. Und weil das gerade Dauerthema ist, wollen wir es eben uns auch genauer anschauen. Mit der großen Frage, lohnt sich Arbeit noch? Das erklärt uns jetzt die Wirtschaftswissenschaftlerin Lilly Fischer vom IFO-Institut, also dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München. Hi Lilly.
Hallo.
Ihr habt ja in einer Studie analysiert, wie groß der Einkommensunterschied zwischen Menschen ist, die arbeiten und denen, die nicht arbeiten. Also erstmal so ganz pauschal gefragt, lohnt sich denn Arbeiten zurzeit überhaupt?
Ja, Arbeit lohnt sich in dem Sinne, dass man, wenn man Vollzeit arbeitet, immer mehrere hundert Euro mehr zur Verfügung hat, als wenn man Bürgergeld bezieht und nicht arbeitet.
Okay, also wenn Leute sagen, wer Bürgergeld kriegt, hat genauso viel wie die, die arbeiten und so, das stimmt auf jeden Fall nicht.
Das stimmt nicht, nein.
Okay. Können wir das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel durchgehen? Also jetzt einfach so eine alleinstehende Person vielleicht?
Genau, also wenn man sich jetzt eine alleinstehende Person anschaut, dann kriegt die, wenn sie nicht arbeitet und Bürgergeld bezieht, den Regelsatz, also diese 563 Euro, die er vorher auch schon angesprochen hat. Und wenn diese Person jetzt Vollzeit arbeiten würde und zum Mindestlohn bezahlt werden würde, dann würde sie so brutto ungefähr 2000 Euro verdienen. Dann hätte sie netto nach Abzug von Miet- und Heizkosten so um die 1000 Euro. Also das sind zwischen 300 und 400 Euro mehr, als wenn sie nur Bürgergeld beziehen würde.
Das Ding ist aber doch auch, dass teilweise, wenn man wenig Geld verdient, dann arbeitet man zwar Vollzeit, kriegt dann eben ein paar hundert Euro vielleicht mehr, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Aber oft ist es doch auch so, dass das gar nicht unbedingt aus eigenem Verdienst dann kommt, sondern eben, weil man aufstocken muss, weil der Staat eben selbst dann trotzdem nochmal Wohngeld oder so dazu gibt, damit man überhaupt mehr Geld bekommt. Ist das so?
Ja, genau, das ist richtig. Also in unseren Berechnungen vergleichen wir immer Leute, die Bürgergeld beziehen, mit Leuten, die arbeiten und alle Sozialleistungen, die ihnen zustehen, auch in Anspruch nehmen.
Aber ist es nicht auch ein Problem? Weil ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es so psychologisch einfach was mit einem macht, wenn man halt Vollzeit arbeiten geht und dann das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt auch Sozialleistungen irgendwie beantragen, muss mich auch noch mit dem Amt irgendwie rumärgern, damit ich überhaupt mehr Geld bekomme, als irgendjemand, der gar nicht arbeiten geht. Das ist ja so das Vorurteil, was da so herrscht, oder?
Ja, diese psychologischen Faktoren gibt es natürlich. Und ob das jetzt gerecht ist, dass Leute, die Vollzeit arbeiten, auch noch zum Amt gehen müssen, das ist eine andere Frage, aber es gibt diese Leistungen eben und es gibt diese Leistungen, die Leute unterstützen, bei denen es nicht zum Leben reicht. Und wir müssen eben Leute vergleichen, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Ja? Und wenn wir jetzt Leute vergleichen, die keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen und arbeiten, mit denen die Bürgergeld beziehen, dann ist das so, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen, weil es gibt ja diese Sozialleistungen. Aber es ist ein großes Problem, dass viele Leute, die Geringverdiener sind, zum Beispiel gar nicht wissen, dass es Sozialleistungen wie Wohngeld gibt, die sie dann dementsprechend auch nicht beantragen, weil es auch sehr kompliziert ist, die zu beantragen.
Ja. Bleiben wir mal ganz kurz noch bei diesem psychologischen Effekt, weil also diese Ansicht, dass sich Arbeit nicht lohnen würde, die ist ja auch in der Bevölkerung vertreten. Da gibt es immer wieder Befragungen zu. Vor allem jetzt seit der Erhöhung 2024 vom Bürgergeld haben relativ viele Leute irgendwie den Eindruck, dass das so der Fall wäre. Kannst du dir erklären, woher denn dieser Eindruck trotzdem kommt, auch wenn die Zahlen eigentlich was anderes sagen?
Also es gibt diesen Lohnabstand, aber ob dieser Lohnabstand groß genug ist, ist nochmal eine andere politische Frage. Ja, weil ob es diese paar hundert Euro mehr genug sind dafür, dass man eben Vollzeit arbeiten muss, weniger Freizeit hat, das ist natürlich eine Belastung. Und man hat ja, wenn man arbeitet, gegebenenfalls auch noch weitere Kosten, die dazukommen, wie dass man zum Beispiel ein Auto braucht oder Kinderbetreuung organisieren muss. Und dann ist von diesen paar hundert Euro mehr vielleicht gar nicht mehr so viel übrig. Also wie gesagt, ob dieser Lohnabstand jetzt groß genug ist, ist eine andere politische Frage. Aber ich kann mir schon auch erklären, woher das kommt, dass viele Leute denken, dass sich Mehrarbeit nicht lohnt, weil es nämlich tatsächlich Einkommensbereiche gibt, wo sich eine Ausweitung der Arbeitszeit nicht lohnt. Also insbesondere Paarhaushalte, die zwischen 3.000 und 5.000 Euro gemeinsam verdienen, da lohnt sich eine Ausweitung vom Bruttoeinkommen um 2.000 Euro teilweise gar nicht, weil sie dann teilweise nur 100 Euro mehr netto zur Verfügung haben. Also 2.000 Euro mehr Bruttoverdienst, aber nur 100 Euro mehr zur Verfügung. Das sind natürlich sehr geringe Arbeitsanreize.
Weil die ganzen Sozialleistungen dann wegfallen und die Steuern dann aber gleichzeitig ansteigen, sodass dann halt das alles irgendwie aufgefressen wird. Das ist natürlich schon hart. Ich glaube, Leute auf dem linkeren politischen Spektrum würden jetzt eher sagen, man sollte halt den Lohn anheben und den Mindestlohn zum Beispiel erhöhen. Das gibt es ja auch immer wieder als Forderung. Die FDP geht aber einen anderen Weg. Sie sagt eben, sie will vor allem Personen, die Jobangebote ausschlagen, härter bestrafen. Als Stichwort fällt da auch immer dieses Wort Totalverweigerer, also Leute, die einfach alle Jobs absagen und so. Ist das denn ein wirkvolles Instrument und Gibt es überhaupt so viele Totalverweigerer?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also man kann sich ja mal anschauen, wie viele Leute im letzten Jahr sanktioniert worden sind, weil sie eine Beschäftigung verweigert haben. Und es waren weniger als 15.000 Fälle im Jahr 2023, während rund 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld bezogen haben. Also es sind dann ungefähr 0,2% aller Bürgergeldbezieher.
Okay.
Ob die das zutrifft, und da kann man sich ja jetzt mal überlegen, ob man da dieses Potenzial irgendwie nutzen will oder ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt, Arbeitsmarktpotenziale oder Einsparpotenziale zu nutzen.
Was wäre denn für dich eine sinnvolle Reform?
Also es besteht definitiv ein Reformbedarf, und zwar, das ist bei den Arbeitsanreizen für diese Leute, die bereits arbeiten, aber eben im Geringverdienerbereich sind, also für diese Leute, die zwischen 3.000 und 5.000 Euro verdienen. Da ist es wichtig, dass die Arbeitsanreize verbessert werden, dass diese Transferentzugsraten, die ihr vorher auch angesprochen habt, so gestaltet werden, dass sich mehr Arbeit mehr lohnt, damit dann auch wirklich mehr Netto vom Brutto bleibt.
Alles klar, Lilly Fischer vom IFO-Institut, vielen Dank.
Dankeschön. Wir drehen nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Immer mehr FalschparkerInnen werden in deutschen Städten von Privatpersonen gemeldet. Das zeigt eine Umfrage von der dpa, also der Deutschen Presseagentur. Die Zahlen, die steigen zum Beispiel in Wuppertal, Bochum oder Freiburg. Und laut diesen Städten, da gibt es häufig auch so einen harten Kern von wenigen Menschen, die aber dann besonders viele Meldungen machen. Und in Erfurt ist es besonders krass, da haben sich im März die Anzeigen einfach mal verdreifacht. Und es geht aber alles hauptsächlich von zwei Personen aus, die diese Meldungen ausstellen. Und im März, da ist ja auch die Spiegelreportage über den selbsternannten Anzeigenhauptmeister ziemlich viral gegangen. Darüber haben wir ja auch ein paar Mal schon gesprochen. Das ist ja dieser junge Typ, der durch Deutschland reist, mit der Mission, FalschparkerInnen zu melden. Und deshalb steht auch so ein bisschen in die Vermutung im Raum, dass er vielleicht auch andere dazu inspiriert haben könnte. Ich habe es in meinem Umfeld auf jeden Fall auch schon mitbekommen, dass jetzt Privatpersonen Nachrichten auf Autos hinterlassen haben.
Crazy. Ab Mitte Mai ist wahrscheinlich Schluss mit Gorillas oder Getir-Bestellungen. Das sagt zumindest eine Recherche vom Business Insider. Und zwar sagen sie, dass diese Lieferdienst-Supermärkte wie eben Gorillas und Getir sich aus Deutschland zurückziehen wollen. Der Grund ist, ein wichtiger Investor sei abgesprungen und auf den ist Getir eben eigentlich angewiesen, weil das Business nicht so richtig profitabel ist bisher. Getir hat das Ganze noch nicht bestätigt, aber laut Business Insider sollen schon einige MitarbeiterInnen ihre Kündigungen erhalten haben. Und das ist ja tatsächlich so der ganz normale Lauf von neuen Geschäftszweigen. Das ist so erst ganz viele neue Firmen gibt, wie eben Getir, Gorillas und Flink ist ja so eine der großen Konkurrenten auch noch, dass die alle erstmal unprofitabel arbeiten, bis sie sich gegenseitig aus dem Wettbewerb gedrängt haben und dann bleibt am Ende ein oder zwei Firmen übrig. Das haben wir bei Flixbus auch erlebt und bei, weiß ich nicht, Lieferando und sonst was. Das ist immer wieder das gleiche Muster, habe ich das Gefühl.
Hast du schon mal was damit bestellt?
Ja, mit den Lieferdiensten, die es in Mainz gibt, habe ich tatsächlich, als ich Corona hatte, habe ich immer jedes Mal was Neues, einen neuen Lieferdienst ausprobiert.
Ich habe da immer richtig Hemmungen. Ich glaube, so Corona wäre für mich auf jeden Fall ein Grund, das zu machen, aber ansonsten...
Ey, ich habe das mal bestellt und dann, also wollte ich so dem Lieferdiensttypen, ich wohne halt im zweiten Stock und wollte dem so ein bisschen entgegenkommen, mit Maske natürlich. Und dann bin ich so ins Treppenhaus gegangen, da ist die Tür zugefallen. Dann war ich so mit so meinen Krankheitsklamotten, saß ich so im Treppenhaus und musste dann erstmal so bei Nachbarn fragen, ob die mir den Schlüsseldienst rufen können, weil ich natürlich auch niemandem meinen Schlüssel gegeben habe. Da habe ich schlechte Erfahrungen mit diesen Lieferdienst-Supermärkten.
Die können aber nichts dafür.
Nein, aber ohne die wäre das auch nicht passiert.
Die Cannstatter Vasen, das ist ein Frühlingsfest in Stuttgart, waren leider für ziemlich viele Gäste im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen. Über 500 Menschen haben sich danach mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfall gemeldet und die haben alle eins gemeinsam, die waren im selben Festzelt. Einige wurden inzwischen positiv auf das Norovirus getestet. Das ist ja so ein Magen-Darm-Infekt, der einfach super ansteckend ist und sich extrem schnell verbreitet. Und das Stuttgarter Gesundheitsamt, das hat jetzt auch ganz viele Lebensmittelproben genommen, um zu ermitteln und ist zu dem Ergebnis gekommen, an den Lebensmitteln lag es wohl nicht. Stattdessen geht man inzwischen eher von einer Übertragung von Mensch zu Mensch aus. Also es gab wahrscheinlich irgendeinen Patienten null und ich habe direkt richtige Corona-Feelings.
Wir schauen nochmal ganz kurz auf die nächste Woche. Am Mittwoch ist ja der Tag der Arbeit, der 1. Mai, ein Feiertag. Wir haben deswegen mal für euch geschaut, was sich zum 1. Mai so ändern könnte, was euch betreffen könnte. Weil jeden Monat gibt es ja irgendwelche neuen Gesetze, die in Kraft treten. Und zwar, Flüge könnten teurer werden. Fluggesellschaften müssen nämlich bis zu 22% mehr Ticketsteuern zahlen und werden die Preise vermutlich dann auch an die PassagierInnen weitergeben. Das Pflegepersonal bekommt etwas mehr Geld. Der Mindestlohn für Pflegekräfte steigt nämlich um rund 1,30 Euro pro Stunde. Deutsche RaserInnen in der Schweiz müssen ab jetzt auch dann bezahlen, ab dem Mai. Bisher konnte man die Strafen nämlich oft aussitzen, wenn man dort geblitzt wurde.
Und ganz wichtig noch für unsere Community. In deutschen Pässen gibt es jetzt auch ein Extrafeld für Doktortitel, falls es für euch relevant sein sollte.
Würdest du, wenn du einen Doktortitel hättest, dich immer mit Doktortitel
Nein,
ansprechen
auf
lassen?
Auf gar keinen Fall.
Okay, gut. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns wie immer gerne, wie ihr die Folge findet oder ob ihr euer Abi über uns geschrieben habt. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und mir wurde jetzt gesagt, dass man hört, dass ich diesen Satz schon sehr häufig gesagt habe. Deswegen betone ich ihn jetzt nochmal besonders schön. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Es war gar nicht so schön betont, aber egal. Das Infotier dieser Woche ist auf jeden Fall das Totenkopfäffchen. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.